Wir starten mit dem ersten Timotheusbrief. Ich habe nicht immer vor, alles zu lesen, also alle Kapitel, alle Verse aus den Kapiteln. Aber heute bei dem ersten und vielleicht auch bei dem zweiten Kapitel werden wir das machen. Danach werden wir ein bisschen anders nochmal durchgehen und vielleicht selektieren. Aber ich glaube, dass dieses erste Kapitel hilfreich ist, da im Ganzen drauf zu schauen. Ich möchte es euch vorlesen. Ihr könnt gerne mitlesen. Paulus, Apostel von Christus Jesus, im Auftrag von Gott, unserem Retter, und im Auftrag von Christus Jesus selbst, auf den wir hoffen, an Timotheus, der mein Sohn im Glauben ist, ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Was ist das Erste, was wir hier aus diesem kleinen Brief anfangen lernen können? Zunächst mal, Paulus schreibt an Timotheus. Timotheus, das wissen wir aus den anderen Briefen, aus der Apostelgeschichte, war immer wieder mit Paulus auch unterwegs auf den Missionsreisen und wurde dann Gemeindeleiter an einem Ort, den ich gerade nicht weiß, vielleicht weiß man es auch grundsätzlich nicht. Er wurde Gemeindeleiter, hat dort praktisch dann die Verantwortung vor Ort übernommen. Und Paulus schreibt ihm einige wichtige Informationen, wie er ganz konkret die Gemeinde leiten soll. Und das ist nochmal ganz wichtig. Das ist ein Brief, der sehr konkret ist, der in sehr konkrete Situationen hineinspricht. Und das ist natürlich immer ein Risiko. Ja, wenn man konkret in was hineinspricht, kann man auch konkret daneben liegen. So, das. Und man ist sozusagen immer an dieser Frage richtig oder falsch dran. Das ist, wenn man über Theologie redet, also über die Bedeutung des Gesetzes oder über die Bedeutung des Volkes Israel oder so. Das ist nicht so risky. Risky wird es dann, wenn es konkret wird. Und der erste Timotheusbrief ist konkret und deswegen, ja, ist er auch risky. Paulus schreibt, und das finde ich spannend hier, mit zwei Hüten, die er aufhat. Der eine Hut, den er aufhat, ist: Ich schreibe im Auftrag von Gott, im Auftrag von Jesus Christus selbst. Er nennt sich Apostel. Und Apostel ist schon der, der das Ding leitet, der die Grundlagen legt, der die Verantwortung hat. Und der zweite Hut, den er aufhat, er schreibt als einer, der väterlicher Freund ist von Timotheus, also der ihn lieb hat, der ihn für vieles begleitet hat, der ihn auch geistlich weitergebracht hat. So diese beiden Hüte hat Paulus auf. Wenn man jetzt so ein bisschen in die Forschung schaut und wie wird dieser Brief wahrgenommen, was sagen Leute zu dem Brief, dann gibt es zwei große Meinungen. Die einen sagen ganz klar, der Brief ist von Paulus, weil hier steht ja Paulus, ja, also das steht ja vorne dran, also ist er von Paulus. Aber viele, viele, viele andere Bibelausleger sagen, er ist definitiv nicht von Paulus. Zum einen, weil man von der Biografie her nicht ganz genau weiß, wann war das eigentlich. Möglicherweise ist es gewesen, nachdem Paulus in Rom verhaftet war. Meistens geht man davon aus, er ist dann dort ums Leben gekommen. Aber wenn man fragt, wie lange war er dort verhaftet, dann könnte der erste Timotheusbrief echt sein. Also da gibt es viele Fragen, viele Gründe, warum Leute sagen, der ist nicht von Paulus. Ich selber habe dich da, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, nicht richtig reingefuchst. Und ganz ehrlich, wer sozusagen den Griffel dahin gelegt hat, um das Ding zu schreiben, ist mir jetzt mal ganz grundsätzlich egal. Das Wichtige, ich persönlich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe in einer gewissen Naivität davon aus, dass Paulus ihn geschrieben hat. Aber wie gesagt, es ist nicht, glaube ich, die absolut entscheidende Frage, wer den Griffel auf die Tinte gelegt hat und dann geschrieben hat. Ich glaube, es ist Gottes Wort, damit ist es von Gott. Und das Zweite ist, es ist deutlich, dass Paulus der ist, der auf jeden Fall dahinter steht. Also wenn Paulus das nicht selber geschrieben hat, dann hat es jemand im Auftrag von Paulus geschrieben. Das ist sozusagen in seinem Gedanken, in seinem Flow, in seinem Dunstkreis entstanden, wie auch immer. Und dann ist eines super wichtig. Wir müssen den ersten Timotheusbrief, den zweiten Timotheusbrief und auch dann den Titusbrief immer von Paulus her lesen. Das heißt, wir müssen zu sagen, der Römerbrief, Korintherbrief, Galaterbrief, Epheserbrief, die Briefe, die sozusagen Paulus als Apostel an die Gemeinden geschrieben hat, geben den Rahmen vor, innerhalb dessen der konkrete Timotheusbrief, ja, eine konkrete Gemeinde, eine konkrete Person zu lesen ist. Ich glaube, das ist super wichtig und ich möchte hier so einen ersten Pflock mal reinhauen, wenn wir Bibel lesen. Bitte nicht so, als wäre jeder Satz gleich wertig. Es ist nicht so. Die Bibel ist ein Gebirge. Und da gibt es Höhepunkte, von denen aus man das sich erschließt, was in der Bibel steht. Und es gibt Orte, die sind weiter unten in den Niederungen. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, wenn wir Bibel lesen. Was sind die Höhepunkte, von denen aus wir lesen? Und was sind die Punkte, die weiter unten sind? Wenn ihr also in der Bibel lest, bitte beachtet das. Und wir wollen jetzt, wenn wir den ersten Timotheusbrief anschauen, immer von dieser Römerbriefperspektive aus die Bibel in den Blick nehmen. Und für alle, die gerne Grundsätzliches festhalten, wenn ihr was Grundsätzliches festhaltet, dann bitte dies bitte nicht Bibel flächig lesen. Nicht jedes Bibelwort ist gleich richtig und wahr, sondern vom Gebirge her lesen. Es gibt die Höhepunkte. Und das sind zum Beispiel der Römerbrief. Das ist ein Höhepunkt. Und von dem aus erschließt sich der Rest und nicht umgekehrt. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, das zu verstehen. Ich möchte ein bisschen weitergehen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Und möchte mit euch in den nächsten Abschnitt eintauchen. Vom ersten Timotheusbrief. Ich lese vor die Verse 3 bis 7. Damals bei meiner Abreise nach Mazedonien habe ich darum gebeten, du solltest in Ephesus bleiben, um gewissen Leuten dort die Verbreitung von falschen Lehren zu verbieten. Sie sollen sich nicht mit erfundenen Geschichten und endlosen Stammbäumen befassen, denn das führt nur zu sinnlosen Gedankenspielereien. Es dient nicht dem Auftrag Gottes, den Glauben zu fördern. Das Ziel der richtigen Lehre ist vielmehr Liebe. Sie erwächst aus reinem Herzen, gutem Gewissen und aufrichtigem Glauben. Dieses Ziel haben einige aus dem Glauben verloren und sich auf leeres Geschwätz verlegt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein, aber sie verstehen nichts von dem, was sie sagen und was sie so selbstsicher behaupten. Damit kommen wir eigentlich schon so in den großen Auftrag, den der Timotheus hat, sicherzustellen, dass dies in den Gemeinden von der Lehre her in eine gute Richtung geht. Und Paulus wendet sich hier in diesem Abschnitt gegen Leute, die große Gedanken haben und intensives Bibelwissen haben, intensive Gesetzesstudien hinter sich haben und daraus unglaublich viele Dinge entfalten und unglaublich viele Dinge weitergeben. Aber er sagt, eigentlich geht es ganz entscheidend darum, dass wir Glauben fördern und Liebe ausbreiten. Das ist der Fokus. Also wenn wir über Bibelauslegung reden, über Bibellese reden, dann geht es nicht darum, irgendwelche coolen Futzel rauszufinden und irgendwelche spannenden, interessanten Nachrichten zu generieren. Das ist nicht der Fokus. Unsere Aufgabe ist es, Glauben zu fördern und Liebe auszubreiten. Und alles Nachdenken über die Bibel, alles Auslegen der Bibel, soll dem dienen. Ich finde es cool, dass das da drin steht, weil ich verstehe CVM ganz genauso. Das ist eigentlich unser Kernding auch als CVM. Wir haben die Aufgabe, das Evangelium unter jungen Menschen auszubreiten. Wir haben die Aufgabe bekommen von Gott, das steht so in der Gründungsurkunde des CVM mit drin, in der Pariser Basis, das Reich Gottes unter jungen Menschen auszubreiten. Das ist unsere Aufgabe. Und da geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Erkenntnisse weiterzugeben, über irgendwelche theologischen Fragen zu streiten. Das ist nicht unser Fokus. Und es ist interessanterweise auch nicht der Fokus, den Paulus dem Timotheus mitgibt. Und wenn man sich fragt, wie geht das, dass Wir glauben fördern und Liebe ausbreiten. Ja, das Ziel der richtigen Lehre ist vielmehr die Liebe. Wenn wir das wollen, dann geht es eigentlich nur dadurch, dass wir uns dem aussetzen. Glauben entsteht und Glauben fördern kann ich nur, wenn ich im Glauben bin. Ich kann nicht Glauben fördern, wenn ich selber nicht im Glauben bin. Ich kann nicht Liebe fördern, wenn ich selber nicht in der Liebe bin. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Fokus. Wie lese ich die Texte? Geht es mir um Glauben, um Begegnung mit Gott? Geht es mir um die Liebe? Oder geht es mir um eine nackte Erkenntnis, um irgendwelche tollen Sachen? Geht es mir um die Frage, was soll denn der andere machen oder was soll ich nicht machen? Biblische Gelehrsamkeit ist nicht ein Selbstzweck, sondern hat immer einen Fokus, ein Ziel. Und das trifft sich ganz gut mit dem, warum Gott die Bibel geschrieben hat. Warum hat Gott uns die Bibel gegeben? Es gibt genug Bücher. Es gibt genug Informationen in der Welt. Es gibt genug Interessantes. Das gibt es alles genug. Wisst ihr, warum Gott uns die Bibel gegeben hat? Um sich zu offenbaren. Das ist der Fokus. Gott will sich zeigen. Gott will sich zeigen. Und wenn Gott sich zeigt, was zeigt er uns dann? Die Liebe. Und was führt es, wenn Gott sich zeigt? Es führt zum Glauben. Merkt ihr, die Bibel hat einen Fokus, ein Ziel. Und wir müssen aufpassen, dass wir das, was in der Bibel steht, in dem Ziel, in dieser Linie auch lesen. Ihr kennt es alle, dass man mit der Bibel Leute töten kann. Man kann ihnen die Bibel um die Ohren schlagen. Und man kann mit der Liebe etwas tun, was vollkommen an dem Ziel vorbeigeht, zu dem Gott uns die Bibel gegeben hat. Merkt, wie wichtig das ist, dass wir uns auf dieses Ziel, dass wir dieses Ziel vor Augen haben, uns darauf fokussieren. Und ich finde es sehr gut, dass Paulus dem Timotheus sagt, achte immer auf dieses Ziel. Das ist es, worum es geht, wenn wir auf die Bibel schauen. Der nächste Abschnitt, das ist einer von denen, die richtig glücklich machen. 1, Vers 8 bis 11. Wir wissen aber, das Gesetz ist gut, wenn man es bestimmungsgemäß anwendet. Man muss sich dabei nur im Klaren sein, an wen sich das Gesetz richtet. Es betrifft nicht die Gerechten, sondern die Gesetzlosen und Aufrührer, die Frevler und Sünder. Menschen, die vor nichts Ehrfurcht haben und Gott fernstehen, Vater und Mutter, Mörder sowie Totschläger, Leute, die in verbotenen sexuellen Beziehungen leben, Männer, die mit Männern schlafen, Menschenhändler, Lügner und Menschen, die falsch schwören, außerdem alle anderen, die irgendetwas tun, was im Widerspruch zur unverfälschten Lehre steht. Diese Lehre stimmt mit der guten Nachricht überein, die mir anvertraut wurde. In ihr wird die ganze Herrlichkeit und Vollkommenheit Gottes offenbar. Es wäre jetzt schön, viel Zeit zu haben, um über diesen Text zu reden. Ich möchte ein paar Schneisen schlagen, ein paar Dinge ansprechen. Das Erste, wozu ist das Gesetz da? Es verurteilt die Sünder. Punkt. Zu nichts anderem. Und ich glaube, das ist für uns Christen eine ganz, ganz harte Nuss. Wir denken nämlich, und da komme ich wieder zurück, was ich am Anfang gesagt habe, wir lesen flächig. Ja? Da stehen da also solche Sachen drin, wie wir hier gerade lesen. Und dann sagen wir, ja genau, das ist Gottes Wort, daran muss ich mich halten. Wenn ich daran halte, komme ich in den Himmel. Ja? Das ist unser Ding. Aber das Gesetz ist nicht dazu da, uns zunächst mal Handlungsanweisungen zu geben. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Da steckt noch ganz viel drin, was wir tun sollen. Also da steckt nicht drin, was wir tun sollen, sondern ganz viel, was wir vielleicht auch nicht tun sollen. Und ich merke, wenn wir diese gesetzlichen Bestimmungen haben und zu sagen, wir machen da Handlungsanweisungen draus, dann werden wir ganz oft feststellen, dass sich das in unser Leben, in die Situation, wo ich gerade bin, in dem, wo ich gerade denke, nicht richtig passt. Und das ist das Wesen des Gesetzes, dass es nicht Handlungsanweisungen sein soll, sondern es soll nur verurteilen. Steht hier zumindest. Es ist gut, wenn es bestimmungsgemäß auf, es trifft die, es trifft nicht die Gerechten. Das Zweite, was das Gesetz nicht ist, es dient nicht der Besserung. Manche glauben, dass das Gesetz dazu da ist, dass wir besser werden. In manchen kleinen Dingen funktioniert es vielleicht auch, ja, dass man jemand darauf hinweist, hey, verhalte dich so, dann funktioniert das. Dann kann man das machen. Aber bei den richtig großen Themen hilft dir das Gesetz 0,0. Ich weiß nicht, wie du mit Geld umgehst. Wenn du ein Mensch bist, der notorisch, ich sag mal, Geld gerne an sich zieht. Weiß nicht, vielleicht betrifft dich das, vielleicht auch nicht, ist egal. Stell dir mal so jemand vor. Und dann gehst du zu dem hin und sagst, sei großzügiger. Was passiert? Wahrscheinlich denkt sich der Typ, der will nur mein Geld. Der weiß, dass die Lichtanlage kaputt ist, der will nur mein Geld. Und er wird eher sein Geld halten, als es verschenken. Scheiße, oder? Das heißt, bei ganz vielen Sachen, die ein bisschen tiefer gehen, als gib auch mal die Hand oder sag auch mal Danke, bei den Sachen, die tiefer gehen, führt das Gesetz immer dazu, dass es eigentlich das Gegenteil von dem bewirkt, was wir wollen. So Mist. Wir denken immer, das hilft. Und bei den richtig schwierigen Sachen hilft das Gesetz gar nichts. Wenn jemand nicht großzügig sein kann, geldgierig ist, dann muss das Herz geheilt werden und nicht nur der Geldbeutel geöffnet. Ein heiles Herz öffnet den Geldbeutel. Und woher kommt ein heiles Herz? Es kommt aus der Liebe und aus dem Glauben. Merkt ihr, was der Fokus ist? Glaube und Liebe. Und das Gesetz wird das nicht, never, ever leisten. Aber wir denken so. Dann muss man es halt den Leuten sagen, dann machen die das und dann funktioniert es. Pustekuchen. Man zerbricht ganz schnell am Gesetz. Und wird dann genau das Gegenteil tun. Das Gesetz ist kein Heilsweg. Kein Heilsweg. Paulus schreibt an einer anderen Stelle im Römerbrief, Christus ist das Ende des Gesetzes. Und das ist ein Satz, der schon auch heftig ist. Es betrifft nicht die Gerechten. Wer ist gerecht? Die Perfekten, die alles richtig machen. Die noch nie gesündigt haben. Nein, die gibt's nämlich gar nicht. Gerechten sind die, die durch Christus Jesus gerecht gesprochen sind. Das sind die Gerechten. Das heißt, du bist gerecht. Nicht, weil du perfekt bist, sondern weil Christus dich gerecht gemacht hat. Und darum gilt das Gesetz nicht für dich. Christus ist das Ende des Gesetzes. Und Freunde, das ist so, so schwer zu kapieren, weil die Logik des Gesetzes so evident ist. Mach das, dann geht es gut. Bete mehr, halt dich an die Regeln, dann kommst du in den Himmel. Das ist so in unseren Köpfen, in unseren Herzen drin, aber das ist eine Logik, die für dich nicht mehr gilt, denn du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Und für dich gelten ganz andere Regeln. Du lebst aus der Liebe heraus. Du bist mit dem Vater verbunden. Dir gehört das Reich Gottes. Du lebst aus dem heraus, dass du sagst, ich habe Lust, das Reich Gottes auszubreiten, weil es meins ist. Du musst gar nichts. Du kannst alles. Das Gesetz sagt, 10% von deinem Geld geht an Gott. Und wir denken, oh, wenn ich das einhalte, dann werde ich gesegnet, dann geht mir es gut. Halleluja. Mag sein. Aber du bist ein Kind Gottes. Du musst überhaupt nichts geben. Null. Aber interessanterweise, die verstanden haben, dass sie Kinder Gottes sind, haben verstanden, dass sie reich sind, und geben im Endeffekt Summenstrich drunter, viel mehr, weil sie nicht nur Geld geben, sondern ihr Herz. Steht ihr? Das Gesetz sagt, gib deine Kohle, mach das. Und die Liebe sagt, ich bin geliebt und darum kann ich mein Herz geben. Merkt ihr, das ist eine andere Kategorie. Eine andere Kategorie. Und ich finde das super, super, super wichtig, dass ihr euch das immer wieder vor Augen haltet. Das Gesetz gilt nicht für mich. Ich bin ein Kind Gottes. Und ja, Kinder Gottes machen auch Fehler. Definitiv. Aber der Vater sagt nicht, du hast den Fehler gemacht, jetzt gehst du in die Hölle. So steht es im Gesetz. Sondern der Vater sagt, du hast einen Fehler gemacht. Lass uns gemeinsam überlegen, wie wir das besser machen. Lass uns überlegen, in welche Richtung das geht. Und vor allem, ich liebe dich und du bleibst mein Kind. Diese Logik des Gesetzes ist so krass. Und wir merken, dass das Gesetz ist so ein emotionaler Trigger. Sobald wir irgendwas lesen, was so eine Wenn-Dann-Logik hat, dann sind wir sofort dabei und steigen darauf ein und glauben das. Und so geht es uns wahrscheinlich auch, wenn wir das lesen. Dann denken wir, oh, wow, 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 wow. Und ich möchte euch sagen, hey, ganz entspannt. Ganz entspannt. Es hat nichts mit dir zu tun, was hier steht. Du bist gerecht. Ja? Es betrifft nicht die Gerechten. Es hat nichts mit dir zu tun. Es mag sein, dass, naja, die Sachen sind so krass, ja, aber es gibt vielleicht Sachen, die du falsch machst, ja? Es ist nicht das Gesetz, das für dich gilt. Du bist ein Kind Gottes. Dieser Kampf gegen so ein gesetzliches Denken in uns ist eine riesige Herausforderung. Ich möchte aber jetzt dann doch nochmal auf den Text genauer eingehen. Ups, bin ich hier wieder zu weit. Geh nochmal zurück. Na. Zurück, nicht vor. So, den Text will ich euch nochmal zeigen. Den hier. Wenn wir jetzt diese Liste anschauen, die hier steht, mit den Sachen, die man alles nicht tun soll, dann ist zunächst mal ziemlich deutlich, es stehen die 10 Gebote im Hintergrund. Ja, ihr merkt es, Menschen, die nicht von nichts erfordern, die Gott fernstehen, 1. Gebot, Vater und Mutter Mörder, Vater und Mutter ehren, Dann das mit den sexuellen Beziehungen. Du sollst nicht Ehe brechen. Dann die Menschenhändler. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Also stecken sozusagen die 10 Gebote da im Hintergrund. Allerdings ist auch krass, dass nicht nur die 10 Gebote hier im Hintergrund stecken, sondern dass die sozusagen noch wie sagen wir das? Verkrasst werden. Also krasser formuliert werden, als die 10 Gebote selber sind. Ja, also du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und dann kommt hier Vater- und Muttermörder. Ja, also das ist sozusagen, boah, ja, das ist der Hammer obendrauf. Du sollst nicht stehlen. Ja, kommt Menschenhandel. Ja, also mega. Ja, und wir merken hier, hier geht es Paulus tatsächlich darum zu zeigen, hey, es geht darum, die wirklich schlechte Sachen machen, die wirklich weit, weit weg sind von dem, was ein Gott der Liebe für die Menschen will. Wer solche Sachen macht, für die gilt das Gesetz und dazu ist es auch wichtig, dass es in der Bibel steht, dass solche Schweinereien nicht passieren können in unserem Land und in unserer Welt. Da ist der Paulus ganz klar, das geht nicht. Das sind schreckliche Dinge, die mit Gewalt und mit furchtbaren Dingen zu tun haben. So, und jetzt werdet ihr sagen, okay, aber was ist mit den Männern, die mit Männern schlafen? Was ist mit Menschen in einer homosexuellen Beziehung? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke, wow, in was für einem Zusammenhang steht es? Vater- und Muttermörder, Menschenhändler und dann Menschen, die in einer homosexuellen Beziehung leben. Kenne einige Leute, die ein Bekannter von mir hat jetzt geheiratet, ist sehr glücklich zusammen mit seinem Mann und die leben eine fantastische Beziehung. Und ich habe gemerkt, das merkt ihr? Passt nicht. Ich sage euch meine Meinung. Ich bin nicht perfekt in den Dingen. Ich bin wahrscheinlich auch da angreifbar. Aber meine Meinung. In dieser Liste ist nicht davon die Rede, wie Menschen, homosexuelle Menschen, in einer verantwortlichen Beziehung miteinander leben. Das will diese Liste nicht kritisieren. Sondern hier geht es tatsächlich um Sachen, die in der Antike an der Tagesordnung waren, dass hier Machtmissbrauch betrieben wurde, dass Männer vergewaltigt wurden und ihnen Schreckliches angetan wurde, dass Männer ihre Würde genommen wurde, indem ein anderer mit ihnen geschlafen hat, wo man versucht hat, die Persönlichkeit und die Seele zu zerstören. Das hat was mit Gewalt und mit Zerbruch und mit Macht und mit sexueller Ausbeutung zu tun. Und wenn ich mir diese Liste anschaue, was da alles drin steht, dann würde ich diesen Satz in diese Richtung verstehen. Und nicht in dem, dass wenn dann Paar ist, dass sie merken, wir lieben einander und wir wollen miteinander in einer Beziehung leben. Dann ist es auf jeden Fall nicht mit dem vergleichbar, was hier steht. Wie gesagt, meine Meinung, ich kann das nicht absolut belegen, aber für mich ist diese Liste weit weg davon, eine verantwortliche homosexuelle Beziehung abzuschießen. Weit weg davon. Und nochmal auch zu sagen, hey, nochmal, das Gesetz gilt nicht für die Gerechten. Kinder Gottes sind nicht perfekt. Kinder Gottes leben mit Fehlern und mit Schwächen. Aber sie sind und bleiben Kinder Gottes. Ganz, ganz wichtig. Ja, ihr merkt, das sind heiße Themen, die hier der Paulus dem Timotheus an den an die Hand gibt. Und ich will aber trotzdem weiterspringen zum nächsten Abschnitt. In dem Abschnitt, ich will nur ein bisschen paraphrasieren und nur einen ganz kurzen Teil daraus vorlesen. In dem Abschnitt geht es jetzt tatsächlich Paulus darum, ja, vorher sagt er, das Ziel ist das. Und dann sagt er, was das Gesetz eben nicht leistet, nämlich zu dem Ziel zu kommen. Und dann kommt er zu dem nächsten Schritt, wie kommen wir eigentlich zu dem Ziel, Glaube und Liebe auszubreiten? Ja, wie gelingt es? Und hier stellt Paulus sich selber vor und sagt, es gelingt tatsächlich, wenn wir auf die Gnade schauen. Und Paulus sagt, schau mich an, ich war ein Sünder, ich habe die Gemeinde verfolgt. Und Gott hat mich erwählt, ist mir gnädig geworden. Es geht um die Gnade. Das ist es, was dem Ziel dient. Nicht das Gesetz. Die Gnade dient dem Ziel. Und auf einen Punkt möchte ich euch hier rausnehmen. Das ist hier das, was so dick gedruckt ist. Ja, unser Herr schenkte uns, meint er sich, Gnade über alle Maßen. Mit ihr schenkte er uns, also Paulus, den Glauben und die Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus erwachsen. Er schenkt uns den Glauben und die Liebe. Da kommen die zwei wieder. Ziel sind. Wo kommen die her? Wo kommen die her? Muss ich mir die aus dem Kopf reißen? Muss ich mehr Nächstenliebe lieben, lieben, lieben? Nein, es kommt aus der Verbundenheit mit Christus Jesus. Aus der Verbundenheit mit Christus Jesus. Wenn du irgendwas bewegen willst, dann geht es so, dass du dich zuerst mit Jesus Christus verbindest. Das ist das, worum es geht. Nicht irgendwelchen Gesetzen folgen, sondern ich verbinde mich mit Jesus. Jesus, mehr von dir. Vielen Dank für die Lobpreiszeit, die uns da hineingeführt hat. Vielen Dank für das Bild von der Lea. Reinzugehen in die Herrlichkeit. Und dann wird die Herrlichkeit heller, heller. Ja, genau. That's it. Verbinde mich mit Jesus. Dadurch wächst Glaube und Liebe in mir. Und dann kann ich sie weitergeben. So easy. Das ist entscheidend. Und dann ein letzter Punkt, auf den ich noch eingehen will, der letzte Abschnitt dieses wunderschönen Kapitels, das uns wieder mal Schönes bereit hat. Ein wirklich heftiger Absatz nochmal. Da geht es um rote Linien. Timotheus, mein Sohn, ich vertraue dir diese Lehre an. Nochmal diese Lehre. Verbunden mit Jesus erwächst du. Das vertraue ich dir an, Timotheus. Das vertraue ich dir an. Nach wie vor gilt die prophetischen Worte, die schon am Anfang zugesprochen wurden. Und dann, aus ihnen sollst du die nötige Kraft schöpfen, um den guten Kampf zu kämpfen. Bewahre den Glauben und gutes Gewissen. Interessant ist, dass die prophetischen Worte es sind, auf die Paulus ihn hier hinweist. Worte, die ihm zugesprochen worden sind. Und was ist ihm zugesprochen worden? Die Nähe zu Jesus. So, und dann, manche lehnen das ab und haben ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Hymenäus und Alexander gehören dazu, ich habe sie dem Satan ausgeliefert. Durch diese Strafe sollen sie lernen, Gott nicht mehr zu lästern. Wow! Der nächste Klopp in diesem Kapitel. Was soll denn das? Dem Satan ausgeliefert. Wir wissen nicht ganz genau, was da passiert ist. Aber wir wissen, dass Paulus, wenn es um den Evangelium geht, immer sehr hart und sehr klar war. Galater 1, Vers 8. Wer immer von euch etwas anderes verkündigt, als wir verkündet haben, soll verflucht sein. Das gilt auch dann, wenn wir selbst es tun oder gar ein Engel vom Himmel. Wenn das Evangelium angegriffen wird, ist Paulus super konsequent. Da kennt er nichts. Und hier offensichtlich auch. Was war der Hintergrund? Wir wissen aus dem zweiten Timotheusbrief, dass der Hymenäus behauptet, dass die Auferstehung schon geschehen ist. Das heißt, wenn ich nicht sozusagen in der Auferstehung Jesu lebe, sondern in meiner eigenen, nicht aus seiner Gerechtigkeit lebe, sondern aus meiner eigenen, dann muss ich auch liefern. Ja? Dann, wenn ich aus meiner eigenen Gerechtigkeit lebe, selber schon auferstanden bin, dann muss ich ja auch selber gerecht sein. Und dann muss ich mich selber der Anklage des Teufels stellen. Ich habe sie dem Satan ausgeliefert. Der klagt sie dann an. Und wenn du Jesus nicht mehr brauchst, sondern selber schon alles hast, dann klagt er dich an. Und das ist nicht gut, weil wir sind gerecht durch Jesus, nicht mehr aus uns. Ich vermute, dass das der Hintergrund ist und dass deswegen Paulus hier so hart ist. Und manche von euch werden denken, warum predigt der Andreas so gegen das Gesetz? Das ist doch so wichtig. Und das, wir müssen doch irgendwie gucken, dass wir alle gut miteinander leben. Und da braucht es das Gesetz doch. Und das ist so wichtig. Ich persönlich muss sagen, ich glaube, wir überschätzen das Gesetz maßlos. Aber das wirklich Schlimme ist aus Paulus Sicht, dass wir das Evangelium und die Gnade unterschätzen. Und dagegen ist Paulus richtig allergisch und schätzt die Gnade nicht. Bitte, am Ende dieses Kapitels möchte ich euch bitten, bitte, 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 glaubt, dass die Gnade stärker ist als das Gesetz. Glaubt, dass Jesus Christus dich verändert, dich zum Glauben und zur Liebe führt und nicht das Gesetz. Und bitte, glaube nicht, dass das Gesetz irgendetwas Positives unter uns verändert. Sondern positiv verändert allein die Gnade. Und jetzt merkt ihr, ich habe diesen ersten Timotheusbrief gegen den offensichtlichen Sinn gelesen. Offensichtlich denkt man, das ist ein Gesetzeskapitel. Ich habe es von dem Römerbrief her gelesen. Ich habe von Paulus her gelesen. Ich habe von dem Apostel her gelesen. Und auf einmal stehen wir an einem Punkt, wo wir sagen, wow. Und das ist meine Bitte. Achtet weniger auf das Gesetz. Auch untereinander. Auch für dich selber. Streck dich auf Jesus hinaus. Komm zu ihm. Komm zu ihm. Und Jesus, wir wollen an der Stelle jetzt kurz innehalten. Und ich merke selber bei mir in meinem Herzen, da ist so viel Gesetzeslogik in mir drin. Und ich möchte die ablegen. Und es schreit in mir, ja, aber das brauchen wir doch, damit das ordentlich zugeht unter uns. Aber ich will glauben, Jesus, dass da, wo du bist, dass da Menschen verändert werden, dass da Menschen komplett anders werden, dass da ein Raum ist, in dem Liebe das Leben und das Miteinander bestimmt und keine Regeln und keine Gesetze. Jesus, es ist so riskant, sich auf diesen Weg des Glaubens und der Liebe einzulassen. Weil die Gesetze geben uns Halt, sie geben uns Richtung, sie geben uns Weisung. Man kann jemand rausschmeißen oder reinlassen, wenn das Gesetz entsprechend ist. Es ist so einfach und schön mit den Gesetzen. Aber sie sind so zerstörerisch. Und wir laden dich ein, Jesus, dass du mit deiner Gnade uns immer wieder berührst. Komm, Jesus, komm mit deiner Gnade. Überzeuge uns, liebe uns, dass deine Gnade mächtiger ist als das Gesetz. Jesus, du siehst, wie tief es in uns drin ist, in mir drin ist, wie viel es sich sogar sträubt da dagegen. Und ich kann richtig fühlen, wie hier in diesem Raum die Abers stehen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du offenbarst, dass das Gesetz nicht für uns gilt. Wir können das nicht verstehen. Es hat was mit Offenbarung zu tun. Teilung unserer Herzen. Vertrauen, dass du größer bist und mehr bist. Danke, dass wir mit dir an dem Punkt unterwegs sein dürfen, Herr. Und wir wollen immer wieder dir Raum geben. Achte auf uns, Herr. Wie groß ist deine Gnade? Die ist größer als alles. Tausendmal wichtiger als jedes Gesetz. Tausendmal lebensfördernder. Tausendmal heiliger. Tausendmal mächtiger. Gib uns diesen inneren Blick auf die Macht deiner Gnade. Komm, Heiliger.